Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kennt Jeder. Und mein heutiger Gast war neben Rudi Zerne das Gesicht von Aktenzeichen XY. Wir haben ihn alle schon mal im TV gesehen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich, heute mehr über den bekanntesten LKA-Beamten Deutschlands zu erfahren. Herzlich willkommen, Alfred Hettmer.
Ja, ich sage auch ein herzliches Grüß Gott hier. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, und gehe mal ganz gespannt in dieses heutige Gespräch da rein.
Ja, ich habe Ihnen das ja gerade schon erzählt. Ich bin wirklich ein unfassbar großer Aktenzeichen XY-Fan. Wenn Leute das mal hören, denken die immer, ich bin ein bisschen Psycho, weil wie kann man denn das, wo es um Kriminalfälle geht, sagen, das ist meine Lieblingssendung. Aber ich gucke die halt immer schon so gerne, weil ich das einfach so, auch wie die aufbereitet ist, wie Herr Zerne das macht, wie Sie das gemacht haben und so. Es war so ein schönes Gesamtkonstrukt, nenne ich das mal, dass man das immer gerne geguckt hat. War wahrscheinlich, erging es Ihnen wahrscheinlich genauso.
Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man sowas hört, dass wir Zuschauer haben, die treu sind, die sich, wenn es geht, natürlich jede Sendung anschauen, weil kein Mensch weiß, ob nicht doch irgendwann einmal ein Fall dabei ist, wo man vielleicht auch sogar weiterhelfen kann. Ja, deshalb ist es für uns immer gut, desto mehr Zuschauer, desto besser ist es für die Sendung und für die Polizei natürlich.
Ich kann Ihnen wirklich garantieren, ich glaube, ich habe wirklich jede Sendung bis geguckt. Also seitdem ich wahrscheinlich so 10, 11 bin, habe ich wirklich jede Sendung geguckt. Auch wenn man mich vor, ich sag mal so, 12, 13 Jahren gefragt hätte, so, ey, was ist so deine Lieblingssendung? Gab es immer Schlag den Raab und Aktenzeichen XY. Das war immer so meine Sendung. Wie sind Sie denn zu Aktenzeichen XY gekommen? Sie sind ja eigentlich LKA-Beamter, ne?
Richtig, gewesen. Richtig. Da muss man vielleicht mit zwei, drei Sätzen ein bisschen ausholen bei der Geschichte. Und zwar aus dem Grund, die erste Sendung von Aktenzeichen XY ist ja 1967, also ich glaube 20. Oktober war es, ist die ausgestrahlt worden. Und diese Sendung war aber dann noch in Wiesbaden, also wurde produziert in Wiesbaden und auch ausgestrahlt in Wiesbaden. Und erst im Jahr 1969, im September meine ich, wurde das Ganze dann verlegt nach München. Und zu der damaligen Zeit war es dann auch die Bitte von Eduard Zimmermann. Er ist an den Präsidenten vom Bayerischen Landeskriminalamt herangetreten, an das Bayerische Staatsministerium des Innern, mit der Bitte, dass also die Hinweistelefone im Studio von Beamten, Beamtinnen des Bayerischen Landeskriminalamtes besetzt werden. Ja, und daran hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt nichts, und zwar rein gar nichts, verändert. Es ist immer noch so. Und bei mir war es dann der Fall, dass ich 1986 von meinem Vorgesetzten gefragt wurde, hatte also kurz zuvor den Aufstieg in den gehobenen Dienst erfolgreich abgelegt. Und dann ist also mein Vorgesetzter an mich herangetreten, ob ich denn nicht auch einmal vielleicht Interesse oder Lust hätte, hier an der Sendung teilzunehmen, an einem Hinweistelefon auch zu sitzen und einfach diese Anrufe entgegenzunehmen. Ja, und da gab es natürlich jetzt von meiner Seite aus keine großartige Frage oder was. Die Antwort war natürlich ganz klar und sofort, ja, das würde mich natürlich sehr interessieren.
Und wie war es dann? Haben Sie sofort Blut geleckt und gesagt, ja, das ist super, das würde ich gerne wieder machen? Oder war dann erstmal so, haben Sie einmal gemacht und dann haben Sie gesagt, ah, ist erstmal für mich erledigt?
Nee, ich war also dann von dem ersten Tag an, wenn man so sagen darf, war ich dann auch in diesem Team mit aufgenommen, war in dem Team mit integriert. Es war zu der damaligen Zeit so, dass man dann, ich sage jetzt mal, alle 2, 3, 4 Sendungen dann auch mal wieder im Studio live mit dabei war. Wenn halt das Team noch jemand gebraucht hat, beziehungsweise wenn man von der Reihenfolge her dran war, dann ist man wieder eingeteilt worden und war im Studio.
Und wie war das dann davor? Sie haben gesagt, davor haben dann die Leute vom Fernsehen dann die Telefone entgegengenommen oder wie war das?
Wie das in dem Zeitraum 1967, also die erste Sendung in Wiesbaden bis 69 genau war, das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es waren keine Kriminalbeamte oder Kriminalbeamtinnen, wo diese Leute, die also diese Anrufe entgegengenommen, dann tatsächlich irgendwo hergekommen sind. Das kann ich einer beim besten Willen heute nicht mehr sagen.
Und wie war dann der Aufstieg zu dem, ich meine, Sie waren ja dann so praktisch hinten immer, so habe ich Sie immer kennengelernt, als derjenige, der dann immer den Zwischenstand am Ende die Abfrage dann sozusagen durchgegeben hat. Wie kam das dann, dass man sozusagen, Ihr erster Einsatz war dann ja normal am Telefon Hinweise entgegennehmen und wie kam es dann schrittweise dazu, dass Sie dann sozusagen dann, ja, das dann komplett übernommen haben hinten?
Ja, das Ganze lief eigentlich vollkommen unspektakulär ab. Und zwar ist es ja so gewesen, dass Rudi Zerne im Januar 2002 die Moderation der Sendung übernommen hat. Und das hieß damals, Butz Peters, der Moderator zuvor, und auch die Sabine Zimmermann, die sind also aus diesem Part ausgestiegen. Und die Sabine Zimmermann war ja für die Studiofälle verantwortlich und war auch für die Zusammenfassung am Ende der Sendung und die Schaltungen nach Österreich und die Schweiz verantwortlich. Und dieser Part ist dann weggefallen. Und so ist dann halt irgendwann einmal, ja, ein bisschen ein Defizit entstanden. Man hat also nach dem gesucht, wie kann oder wie können wir denn den Zuschauer am Ende der Sendung, Interesse bestand immer und man hat auch immer nachgefragt, wie kann man denn den Zuschauer dann trotzdem einfach jetzt künftig informieren über das, was in der Sendung alles an Hinweisen eingegangen ist, diese sogenannten Zuschauerreaktionen, wenn man schon sagt. Ja, und ich hatte also zum damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger die Leitung oder die Federführung für dieses Team übernommen und war sozusagen ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Landeskriminalamt und der Redaktion und der Produktion von Aktenzeichen XY. Und so ist dann irgendwann einmal der Gedanke entstanden, man könnte doch diese Abfrage am Ende der Sendung von einem Kriminalbeamten vom Bayerischen Landeskriminalamt eigentlich machen lassen. Ja, und nachdem ich, wie gesagt, hier an vorderster Front dann eben stand, war natürlich der erste Gedanke, dass man mich einmal gefragt hat, ob ich denn mir das zutraue und ob ich das machen möchte. Ja, ich habe einfach gesagt, wir versuchen es einmal, schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, und es wird sich dann zeigen, wie es weitergeht. Ja, und wie sich dann das Ganze letztendlich entwickelt hat in den darauffolgenden 20 Jahren, dass das zum festen Bestandteil im Endeffekt der Sendung wurde, das hätte ich mir in der Anfangsphase in keinster Weise gedacht. Ja. Aber es ist so gekommen halt.
Ja, und das ist irgendwann ist es ja auch so wirklich Kult geworden. Also ich schreibe dann auch immer manchmal so mit Freunden, während man Aktenzeichen XY guckt und so. Und dann wirklich jedes Mal, ja, jetzt kommt der Part mit Alfred Hettmer. Also das war wirklich, die haben sich wirklich dann richtig drauf gefreut. So, jetzt kommt der Part. Das war wirklich ein richtig fester Bestandteil, auf den man sich am Ende auch sehr gefreut hat. Ne? Weil das natürlich auch immer sehr, sehr interessant war. Man hat die ganze Folge gesehen und jetzt wollte man sehen, was ist eingegangen oder was ist halt passiert. Und trotzdem war es natürlich irgendwie so, dass sie eigentlich gar nicht so viel verraten durften. Das war ja oft war es ja dann sowas wie, es gibt einen sehr guten Hinweis, wir gehen dem nach, mehr kann ich nicht sagen.
Ja, so ist es. Also zunächst einmal bedanke ich mich natürlich auch. Ich habe das von mehreren Seiten, von Zuschauern oder von wem auch immer schon gehört, dass also sich da viele drauf gefreut haben, dass das irgendwie tatsächlich, das hat mir auch die Redaktion im Endeffekt dann einmal mitgeteilt, irgendwo ein Kult geworden ist, das Ganze, dass ich am Ende der Sendung die Zusammenfassung gemacht habe. War aber, muss ich ganz ehrlich sagen, in keinster Weise irgendwo mal so geplant oder sonstiges. In der Anfangsphase war das sogar sehr schwierig für mich, diese Abfrage. Wir hatten also ja Kamera und sowas, Live-Sendung, das war ja alles kein Thema als Polizeibeamter. Und die ersten paar Sendungen waren ja schon relativ schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich aber dann relativ bald gelegt. Und ja, und so ist es dann halt weitergelaufen, das Ganze. Es ist einfach eine Gratwanderung, man muss das einfach so sagen. Absolute Priorität hat die Aufklärung von Straftaten, die Aufklärung von ungeklärten Verbrechen. Das hat absolute Priorität. Oder wenn man einen Tatverdächtigen sucht mit einem Fahndungsfoto im Studiofall, dass man einfach diese Person so zeitlich, wie es geht, dann einfach festnehmen kann. Also das hat absolute Priorität bei der ganzen Sache. Und das muss immer ganz, ganz oben stehen. Und alles andere muss man einfach beiseite legen. Und man weiß genau, man kann und darf dem Zuschauer, um also den polizeilichen Erfolg nicht zu gefährden, darf man und kann man einfach nicht zu viel sagen und zu viel Informationen weitergeben oder preisgeben. Ja, es ist ganz, ganz schwierig und Sie werden es mir sicherlich glauben, wenn ich jetzt so sage, ich habe in vielen Fällen oftmals doch um einiges vielleicht mehr gewusst, ja, als ich dann letztendlich in dieser Zusammenfassung preisgeben konnte und preisgeben durfte.
Ja, sicherlich, genau. Das hat man auch mal gesehen. Sie haben gesagt, ich darf jetzt nicht zu viel verraten. Da wusste man schon, da ist bestimmt schon irgendwie. Oder manchmal haben sie auch noch so einen Hinweis gegeben, dass die Streife schon unterwegs und guckt, ob da was dran ist oder so. Ne? Solche Hinweise gab es ja auch manchmal, dass man gesagt hat, okay, das scheint schon ein bisschen konkreter zu sein. Ne?
Ja, diese Hinweise hat es immer gegeben, die wird es auch immer geben. ja, wo man tatsächlich sagen kann, dann aufgrund eines sehr konkreten Anrufes, eines sehr konkreten Hinweises, hat man also mit den ersten Überprüfungen, Ermittlungen, hat man also zumindest begonnen. Ja, was dann letztendlich dabei hängen bleibt, was dann zum Schluss rauskommt, das ist immer eine ganz andere Sache. Aber wenn es sehr konkret ist, dann kann es durchaus schon mal passieren, dass noch während der Sendung, wie Rudi Zerne immer so gern formuliert hat, dann die Polizei mit Blaulicht schon unterwegs ist. Ja.
Ich habe mich noch mal gefragt, gibt es da nicht auch ganz oft ganz viele Leute, die Fake-Anrufe machen? Also die dann anrufen und sagen, ja hier, ich habe, also hatten Sie das oft oder sind das tatsächlich eher immer in der Regel konkrete Anrufe, die Sie da bekommen haben?
Also Sie haben natürlich eine breite Palette an Anrufen, das muss man ganz klar sagen. Sie haben auch ganz banale Anrufe. Ja, ich erwähne es jetzt einfach einmal hier. Wenn wir in der Weihnachtszeit eine Sendung haben, dann kann es durchaus auch einmal passieren, dass vielleicht ein Zuschauer dabei ist, der dem gesamten Team, begonnen von Rudi Zerne natürlich, über die ganze Redaktion, die ganze Produktion, der uns allen dann einfach ein schönes oder ein gutes Weihnachtsfest gewünscht hat und alles Gute fürs neue Jahr. Die gab es auch, aber ich habe gesagt, selten. Das ist vielleicht dann ein Anrufer mal in der Sendung, damit war es aber gut. Dann gibt es natürlich auch Anrufe, wo also die Zuschauer vielleicht ihr persönliches Anliegen an uns weitergeben oder übertragen wollen. Und da haben wir natürlich während der Sendung oder im Zusammenhang mit der Sendung überhaupt keine Möglichkeit. Also diese Anrufe können wir nur dahingehend beantworten, dass man einfach die Zuschauer darauf hinweist, dass sie entweder zu ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle gehen oder dass sie zur Staatsanwaltschaft, wenn es ist, gehen oder dass sie einen Anwalt mit einschalten. Das sind die Möglichkeiten. Wir können Ihnen hier von den Hinweistelefonen aus in keinster Weise weiterhelfen. Ja, das sind dann so allgemeine Anrufe oder persönliche Anrufe. Und dann gibt's, wenn man es auf einen Fall bezieht, jetzt natürlich auch Hinweise, die sind vielleicht eher allgemeiner Art, die sind vielleicht eher Ratschläge, Tipps, ob die Polizei bei ihren Ermittlungen schon an dies oder jenes auch gedacht hat. Diese Anrufe gibt's auch, aber die beziehen sich ja schon jetzt mehr oder weniger etwas konkreter oder näher vielleicht auf den gezeigten Fall. Und dann bleibt natürlich der Rest der Anrufe, die also wirklich sich an dem Fall orientieren, die sachbezogen sind, Informationen kommen, wo man sagt, das könnte man möglicherweise für die weiteren Ermittlungen der Polizei dann gut gebrauchen. Und das wird halt dann erst in den, je nachdem wie konkret der Hinweis ist, auch vielleicht erst in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten dann genauer überprüft nochmal.
Achso, das heißt aber so klassische Anrufe, dass Leute sich irgendwie, ich sag mal, wichtig machen wollen oder falsche Hinweise geben, das haben Sie eher selten, oder?
Sowas haben wir eigentlich selten. Also es war ja gerade einmal in der Anfangsphase, soweit ich mich erinnern kann, war ja dieses Thema Denunziantentum, war ja hier ein großer Begriff. Aber das kann man eigentlich ausschließen. Und zwar dahingehend schon ausschließen, da bestimmt 90-95% aller Anrufe, da nennen die Anrufer ihren Namen, die teilen uns ihre Telefonnummer mit, sodass also die ermittelnde Dienststelle dann auch jederzeit auf sie zurückgreifen kann. Und wenn jemand so etwas tut, ja, dann hat er meiner Ansicht nach kein Interesse daran, dass er irgendjemand hinhängt oder sonstiges ins schlechte Licht stellen will. Das ist nicht der Fall. Ja, es war anfangs auch einmal das Thema Nachahmung. Ja, wenn man solche Fälle zeigt, dass dann das die Nachahmung vielleicht fördern würde. Auch das hat sich in keinster Weise in den letzten, sagen wir schon fast bei 60 Jahren, ja, hat sich keinster Weise bewahrheitet.
Und ich habe mich dann auch gefragt, Sie haben ja ständig, ne, sowohl auch in einem normalen Beruf als auch bei Aktenzeichen, immer wieder mit Kriminalfällen zu tun. Wird man da selber nicht sehr, sehr vorsichtig, weil man so viel gesehen hat und eigentlich weiß, überall könnten irgendwo auch Gefahren lauern? Also ich kenne das von mir selbst, dass wenn ich Aktenzeichen gucke, dann wird schon mal die Tür abgeschlossen, nochmal ganz genau geguckt, dass alles irgendwie zu ist. Also sind Sie selber dann auch dadurch vielleicht ein vorsichtigerer Mensch geworden?
Ja, natürlich wird man da vielleicht etwas sensibler, vorsichtiger. Ja, nehmen wir mal doch jetzt das große Beispiel, was wir ja aktuell haben, durch die ganze technische Entwicklung, Betrugsmaschen aus dem Internet heraus. Da gibt es ja eine Vielzahl von Maschen, die also hier aktuell unterwegs sind, die ständig auch ansteigen, diese Delikte und diese Fallzahlen gehen ja immer in die Höhe. Und natürlich wirst du dann auch dadurch in der Form irgendwo beeinflusst und sagst, Mann, ich muss aber selber auch aufpassen, weil nicht bloß der unbescholtene Bürger wird vielleicht da reingezogen, das kann jedem von uns genauso passieren. Ja, und es ist mir sogar einmal vor langer, langer Zeit auch einmal passiert, es ist mir kein Schaden entstanden, ja, ging also auch um einen Kleinbetrag von etwa 70, 80 Euro, aber ich bin tatsächlich auch einmal, wie gesagt, vor 20, 25 Jahren war das, auf so eine kleine Betrugsmasche selber auch reingefallen, ohne dass, wie gesagt, finanziell oder wie ein großartiger Schaden entstanden wäre, aber ich habe daraus gesehen, wie schnell und wie einfach es eigentlich geht, dass du selber auf so eine Masche reinfallen kannst.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn es Ihnen passiert, Sie kennen ja wahrscheinlich eigentlich alle Tricks sozusagen und wissen, wie das so funktioniert.
Ja, oder auch viele, sage ich jetzt mal. Sagen wir vielleicht
mal, ja. Aber genau, deswegen ist es wirklich ein Appell, dass das wirklich auch irgendwie jedem passieren kann. Man echt so ein bisschen aufpassen muss, ne? Was man, war es bei Ihnen dann irgendwie online oder waren das Leute, die auf ihn zugekommen?
Ja, das war online. Ich wollte, um es ganz einfach zu sagen, ich wollte noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau bestellen. Die hat gesagt, Mensch, das würde mir doch gefallen. Und dann haben wir gedacht, okay, das bestellst du gleich. Und pass auf nicht auf und melde mich heute hier an einer Seite an. Ja, und das war eine Fake-Seite, ja, von nachgeahmt, ja, von einer echten halt nachgeahmt. Und ich habe das dann zwar relativ zeitnah nach ein, zwei Tagen bemerkt, dass da etwas nicht stimmen kann, aber trotzdem, das Ganze war am Laufen. Über die Kreditkarte wurde zunächst einmal der Betrag auch abgebucht. Was gekommen ist, war nichts anderes als ein ganz primitives Stück, sage ich jetzt einmal, ohne irgendwelchen Wert. Und da habe ich gesehen, es geht unwahrscheinlich schnell, dass man auch selber auf solche Dinge reinfällt oder reinfallen kann. Und davon, das glaube ich, kann ich wirklich sicher sagen, davon ist, glaube ich, keiner gefeit, dass ihm das nicht passieren kann.
Ja, absolut. Also bei mir nimmt das tatsächlich auch immer, wenn ich Aktenzeichen gucke, auch immer sehr so. Ich habe jetzt einen Fall gesehen, da gab es einen Menschen, der ist ganz normal arbeiten gegangen, der hatte irgendwie auch sonst irgendwie keinen Streit mit jemandem oder so. Und da gab es draußen einen Mann, der hatte einen Regenschirm, ich weiß nicht, ob sich an den Fall noch erinnern, und hat den so irgendwie angestupst und da war, glaube ich, irgendwie eine Säure drin und die hat dann, daran ist dieser Mann dann verstorben. Und ich habe das wirklich, als ich das gesehen habe, bin ich rausgegangen und hatte dann wirklich so, dass ich immer geguckt habe, ob da nicht jemand mit einem Regenschirm steht. Also ja, so hat mich das, also deswegen finde ich das so krass, wenn man in diesem Beruf arbeitet und man noch viel, viel mehr mitkriegt.
Naja, ständig kommt man natürlich nicht auf solche Dinge. Ja. Ach, du weißt, jetzt würde man ja bloß noch um sich schauen, was alles passieren kann. Aber das war, also, soweit ich mich erinnern kann, war das Quecksilber.
Ja, genau.
Mit Quecksilber, genau, also der in dem Schirm gehabt hat und hat also den Mann damit gespritzt. Das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis es zur Wirkung kam. Aber der Mann konnte also leider nicht mehr geholfen werden.
Das stimmt. Wie läuft das denn so Backstage bei XY ab? Also sind Sie dann, Sie sind da vorher schon in diesen ganzen Fällen dann involviert oder sind Sie dann wirklich nur zur Sendung da und sind die oder begleiten Sie das auch hinterher danach noch? Also wie sind Sie dann in diesen ganzen Fällen immer so mit drin?
Also das kommt jetzt, wie gesagt, auf die Kolleginnen und Kollegen an. Wenn es also um meine Person gegangen ist, als ich federführend das Ganze gemacht habe, ja, über diesen Zeitraum von 20 Jahren, eben mit dieser Schlussabfrage auch zusammen mit Rudi Zerne und die Leitung für das Team gehabt habe, da war ich auch natürlich einen Tag, zwei Tage vorher schon mit der Sendung involviert, war also mit der Sendung schon beschäftigt. Es war nicht unbedingt jetzt im großen Rahmen umfangreich, aber ich war damit beschäftigt und ich habe also dann auch die Manuskripte und die Unterlagen für die anderen Kolleginnen, die dann an den Hinweistelefonen saßen oder sitzen, habe ich die Unterlagen entsprechend vorbereitet. Und dann ist es ja auch so, dass wir am Tag der Sendung, am Nachmittag, nachdem man ja am Abend dazu keine Zeit hat, schauen wir uns bereits die Filmbeiträge an. Wir haben das Manuskript zu dem Fall, wir haben die Fragen, die in dem Fall oder zu dem Fall gestellt werden und wir haben also auch die Möglichkeit, dass wir also noch vor der Sendung, wie gesagt, im Laufe des Nachmittags, dass wir uns mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern nochmal unterhalten und vielleicht das Ganze, wenn von unserer Seite aus Fragen dann noch da sind, konkretisieren. Ja, so ist es dann am Sendetag und es gab dann eben auch die Zeiten, wo ich dann auch am Donnerstag, also am Tag nach der Sendung, noch eingebunden war. Es war ja mal über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren, so zwischen, ich glaube, 2017, 18 und 2021, 22, wo ich dann eine kurze Zusammenfassung von dem, was sich alles am Tag zuvor an Hinweisen, an Reaktionen ergeben hat, habe ich dann nochmal in einem kleinen Video zusammengefasst und das wurde dann auch auf Facebook dann regelmäßig nach der Sendung veröffentlicht.
Und also das heißt, an den Videobeiträgen sind Sie aber nicht mitbeteiligt, die dann sozusagen.
An kommen. Den Filmbeiträgen selber sind wir nicht beteiligt.
Ah, okay.
Keiner von uns, also niemand vom LKA ist daran beteiligt.
Das ist dann direkt von der Fernsehredaktion sozusagen.
Das macht die Redaktion in Zusammenarbeit mit den ermittelnden Dienststellen, die zuständig für diesen Fall sind.
Ich habe mich auch gefragt, wie effektiv sind denn so Phantombilder? Also ich finde immer ganz gut, wenn dann so, oder das heißt gut, aber manchmal ist es ja sehr sinnvoll, wenn man so Bilder hat von Kameras, die das Gesicht ganz klar zeigen. Manchmal gibt es so Phantombilder, wo ich das Gefühl habe, das könnte ja irgendwie jeder sein. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Sie dann sagen, ja komm, das irgendwie ist zu nah dran? Oder also helfen Phantombilder wirklich?
Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Ich kann Ihnen keine Statistik nennen, wo man sagen kann, aufgrund des Phantombildes konnte jemand identifiziert werden, beziehungsweise konnte ein Täter ermittelt werden. Weiß ich nicht. Es hat sich natürlich, oder man muss es so sagen, die Entstehung des Phantombildes, das war ja auch in der Zeit von Aktenzeichen XY, ich glaube, es war sogar noch in der Zeit von Eduard Zimmermann, wo das losgegangen ist, wo man zum ersten Mal mit diesen Phantombildern gearbeitet hat, hat sich also dann auch weiterentwickelt und ist natürlich durchaus jetzt ein Hilfsmittel. Wobei es natürlich, wie Sie richtig sagen, manchmal etwas schwierig ist und deshalb ist man auch bei den Zuschauerhinweisen vielleicht da ein bisschen vorsichtig, weil man sagen kann, es könnte ja auch ganz, ganz jemand anders gewesen sein und es kann ja in verschiedenste Richtungen gehen, also ein Phantombild.
Ja. Ja. Was war denn so Ihr spannendster Fall? Muss gar nicht bei Aktenzeichen XY oder privat. Haben Sie so Fälle, wo Sie sagen, da denke ich heute immer noch manchmal dran, weil die so groß waren oder so speziell waren?
Ja, bei Aktenzeichen XY gibt es natürlich eine Vielzahl von Fällen, sage ich jetzt einmal, an die man sich erinnern kann. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber zum Teil heraus. Es kennen Sie wahrscheinlich auch den Fall, diese Entführung, beziehungsweise der vermissten Fall der Entführung jetzt von diesem 3-jährigen Mädchen, dieser Madeleine McCann in Portugal vor vielen Jahren. Den hatte man ja dann auch danach in der Sendung. Es war Scotland Yard im Studio. Es war also, waren die Eltern des Mädchens waren im Studio. Ich glaube, man hat also da sogar den Senderahmen auf knappe 2 Stunden oder was ausgedehnt. Und die Zuschauerreaktionen waren in dem Fall natürlich enorm. Ich glaube, es gehört mit Sicherheit zu den Fällen, die also die meisten Zuschauerreaktionen nach sich gezogen haben. Im Studio waren wir bis weit nach Mitternacht zum Beispiel gesessen, weil die Anrufe nicht mehr aufhören wollten. Und wenn man das zusammenfasst, sind bestimmt insgesamt weit über 1000 Hinweise. Jetzt nicht nur im Studio, per Telefon, auch über meinetwegen Mail oder Faxnachrichten gab es ja damals noch. Oder auch Anrufe bei den Dienststellen in Deutschland, bei den Polizeidienststellen. An den nächsten Tagen auch noch sind bestimmt über 1000 Hinweise nur zu diesem einen Fall eingegangen. Bleibt einem natürlich auch hängen, aber es gibt auch ja darüber hinaus andere. Maria Bögerl, diese Bankiersfrau aus Heidenheim mit dem ganzen Tragischen, was da danach gefolgt ist. Ja, der Fall ist bis heute noch nicht geklärt. Der Ehemann ist also auch irgendwann einmal sogar in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Der hat sich dann, glaube ich, ein Jahr später oder was das Leben genommen. Also allein diese Tragik in dem Fall vergisst man einfach nicht. Ja, Es gibt aber vielleicht auch einen anderen Fall, der also nicht so spektakulär war. Es gab zum Beispiel 1984 einen vermissten Fall. Eine 24-jährige Studentin ist von dem einen Tag auf den anderen Tag verschwunden. Es gab kein Lebenszeichen von ihr, nichts mehr. Und im Laufe der Ermittlungen, im Laufe der nächsten 1-2 Jahre, ist dann irgendwo der Verdacht entstanden, dass sie vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden ist. Und man hat also dann, oder die Eltern von ihr haben sie also dann 4, 5 Jahre danach haben sie sich für tot erklären lassen. Und dann kam nach 31 Jahren der Zufall. Nach 31 Jahren hat also die Polizei im Rahmen, glaube ich, eines Wohnungseinbruchs ermittelt. Die Frau hatte damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber die Befragung sollte halt von ihr stattfinden, weil sie in diesem Bereich gelebt hat, halt auch ihre Wohnung hatte. Und dabei ist herausgekommen, dass es sich um diese vermisste, damals 24-jährige Studentin handelt. Die hatte so 31 Jahre, ja, in mehreren Städten hier in Deutschland gelebt. Sie hatte kein Ausweisdokument, sie hatte keine Versicherungen, sie hatte kein Bankkonto. Sie hatte letztendlich überhaupt nichts. Wenn sie gearbeitet hat, hat sie sich in bar das Ganze ausbezahlen lassen. Und so ist sie 31 Jahre mehr oder weniger unerkannt mit falschem Namen, hat die ihr Leben in Deutschland hier durchgeführt. Eigentlich unvorstellbar, wenn man sich sowas wirklich vorstellen, ja, heute in Zeit. Ja, ist wirklich das, so. Ja. Und wenn man jetzt dann sich die Frage stellt, ja, was hat die eigentlich straftatmäßig jetzt getan? Eigentlich nicht recht viel. Das gibt eigentlich bloß einen Verstoß, sage ich jetzt einmal, gegen das Meldegesetz, ja, weil sie sich natürlich nicht ordnungsgemäß angemeldet hat. Und soweit mir bekannt ist, ist nichts anderes dabei übrig geblieben. Also es gibt Fälle in unterschiedliche Richtungen, wo man sagt, die vergisst man einfach nicht. Ja.
Bei mir ist das der Fall, den ich auch immer wieder irgendwie verfolge, ist der Lars-Mittank-Fall. Der junge Mann, der in Bulgarien Urlaub gemacht hat.
Ja.
Und dann, ja. Die Freunde sind schon abgereist, er ist dann länger, ja, geblieben, dann, ja, ist er zum Flughafen, ja, und sollte vom Arzt untersucht werden, weil er, ja, was mit dem Ohr hatte. Und dann gibt es noch Bilder vom Flughafen, ja, wie er plötzlich rausrennt, ja, und danach nie wieder gesehen wurde. Ne? Das sind, ja, auch so, ja, Sachen, wo man sich, ja, denkt,
das ist auch einer der heftig. Fälle, wo man dran denkt. Ich erinnere mich jetzt insbesondere deshalb daran, weil vor ein paar Jahren der Fall nochmal über einen Podcast, wo ich also dann die Sprecherrolle übernommen habe, wurde also dieser Fall nochmal aufbereitet und wurde eben dann auch in den Medien hier nochmal veröffentlicht.
Das sind ja jetzt auch, gerade wenn Sie hier die Madeleine aus Portugal angesprochen haben und so. Wie schalten Sie dann eigentlich ab? Also Sie können ja eigentlich nicht, haben wir vorhin schon gesprochen, Sie können ja eigentlich nicht jeden Fall mit nach Hause nehmen, wenn Sie dann so viele Fälle haben. Können Sie das, dass wenn die Sendung vorbei ist oder Sie auch Ihren, ich sag mal, normalen Arbeitsalltag haben, wenn dann Dienstschluss ist, kann man dann sagen, so, Dienst vorbei und jetzt bin ich der private Alfred Hettmer, oder grübeln Sie dann nachts auch noch und Ihnen geht der Fall nicht aus dem Kopf?
Nein, also da muss man ganz ehrlich sein, wenn es um Fälle geht, Aktenzeichen XY, dann kann man auch relativ zeitnah, sage ich mal, das Ganze wieder verdrängen oder abschalten. Da ist das kein Thema. Wenn man nicht selber in die Ermittlungen mit eingebunden ist, wenn man nicht selber möglicherweise das Leid der Opfer miterleben musste und an den Ermittlungen nicht beteiligt war, dann kann man also das relativ schnell wieder in die Schublade abspeichern, in der Schublade abspeichern, und das kann man wieder vergessen, weil Aktenzeichen XY, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt werden wir sicherlich bei 5200 Fälle liegen, die man gezeigt hat. Selber waren es bei mir vielleicht bestimmt 2000 oder vielleicht sogar etwas mehr Fälle, und man ist ja nur kurzzeitig im Endeffekt mit diesem Fall etwas näher konfrontiert, und das kann man vergessen. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man im Rahmen des eigenen Dienstes an dem einen oder anderen Fall mitgearbeitet hat oder Erlebnisse gehabt hat in der Richtung. Dann kann es natürlich schon sein, dass man also nicht einfach die Türe bei der Dienststelle schließt und dann sagt, und jetzt hat sich's erledigt, sondern da nimmt man natürlich dann durchaus die Bilder oder auch den Stand, was die Ermittlungen jetzt anbetrifft, dann nimmt man natürlich das schon mit nach Hause und denkt dann immer noch darüber nach. Also das kann man nicht so schnell einfach in der Schublade verstecken wieder. Ja, hängt natürlich mit dem Fall ab, ja, um was es also hier geht.
Ist wahrscheinlich dann aber für die Familie auch nicht ganz einfach, ne? Wenn man dann so das Gefühl hat, ah, das wird, irgendwie grübelt man da noch und hat da noch irgendwie, ja, was kann ich da noch machen? Also das sind ja, wenn man sich so Kriminalarbeit guckt, das sind ja auch viele kleinteilige Sachen, die dann irgendwie zum Ziel meistens führen, ne?
Ja, es ist sehr viel Kleinarbeit mit dabei. Das ist also durchaus richtig. Aber wie gesagt, das hat sich bei mir auch durch meine Tätigkeit beim LKA, wo ja nicht die operative Tätigkeit dann halt im Vordergrund, in Anführungsstrichen, wenn ich so sagen darf, steht. LKA ist ja nur für bestimmte Deliktsbereiche ermitteln, dann operativ tätig, organisierte Kriminalität, also Fälle, Rauschgiftkriminalität oder Waffenhandel oder Wirtschaftsdelikte im größeren Rahmen. Wenn es um einen Staatsschutz geht, also politisch motivierte Straftaten, dann ist er als LKA hier federführend oder wird federführend ermittelnd tätig. Und ansonsten ist er als LKA zwar operativ, aber eigentlich eine Dienststelle, die die bayerischen Polizeidienststellen oder auch andere unterstützt, ob das im Bereich der Kriminaltechnik ist, der Kriminologie ist, ob das im Bereich der Informationsbeschaffung, Informationstechnik ist und so weiter. Ja. Und damit bist du im LKA, und so ging es ja mir auch, nicht immer an der vordersten oder an der ersten Front tätig.
Haben Sie von aus Ihrer eigenen Karriere noch so einen Fall, wo Sie sagen, der beschäftigt Sie noch, weil Sie den vielleicht noch nicht gelöst haben und den hätte ich damals gerne gelöst? Und oder würden Sie, wenn Sie sich so Ihre eigene Karriere angucken, würden Sie sagen, Sie haben da eigentlich alles sauber abgeschlossen und das ist alles irgendwie, oder haben Sie noch so einen, wo Sie sagen, den hätte ich gern noch zugemacht?
Nee, also das war also nicht der Fall, dass man sagt, den hätte ich jetzt gerne noch zugemacht. Aber es bleibt dann natürlich der eine oder andere Fall, sage ich, bleibt da durchaus natürlich aus unterschiedlichen Gründen jetzt auch hier wieder in Erinnerung. Ja, die Fälle hat es gegeben und wir hatten meiner Zeit, wo ich damals, wie gesagt, ich war überwiegend LKA, aber war natürlich auch bei Kriminalpolizeiinspektion einmal für eine Zeit lang tätig und eingesetzt. Und wenn Sie dann ein Tötungsdelikt zum Beispiel haben an einem damals, glaube ich, 4-5-jährigen Mädchen, wo Sie mit in die Ermittlungen mit eingebunden sind, ist ja nicht immer einer alleine, das ist ja immer ein Team, das dann sowas bearbeitet. Und Sie haben zu diesem Zeitpunkt auch eine eigene Tochter zu Hause, die auch 4-5 Jahre alt ist, also so wie das Mädchen war damals. Und dann geht es um ein Tötungsdelikt, dann sind sie bei der Obduktion noch mit dabei. Da bleiben natürlich, da entstehen natürlich schon Emotionen und da steht natürlich auch die Motivation noch dazu, wenn man vielleicht einen Verdächtigen hat, dass man sagt, und jetzt muss ich noch mehr investieren, ja, damit dieser Fall ja geklärt werden kann oder ist ja dann Gott sei Dank geklärt worden oder konnte geklärt worden. Also das bleibt hängen, emotional hängen. Es gibt aber auch andere Dinge. Das war ein Ereignis, sage ich jetzt einmal, kurz nach Abschluss meiner mittleren Laufbahn. Dort war ich dann bei einer Polizeiinspektion tätig und da erwartet dich ja vom ersten Tag an alles, was man sich so im Alltagsgeschäft für die Polizei vorstellen kann. Und unter anderem wurde man da einmal zu einem Familienstreit gerufen und als wir dann dort eingetroffen sind und die Türe aufgegangen ist, dann stand vor uns eine hochschwangere Frau und neben ihr stand ein Mann und der hatte ein Messer in der Hand. Was glauben Sie, wie schnell der Adrenalinspiegel ganz nach oben schießt und wie schnell hier deine Gedanken zum Laufen beginnen? Was ist die nächste Maßnahme? Was ist die nächste Handlung? Was ist, wenn der Mann auf dich losgeht? Eigenschutz. Was ist, wenn der Mann Gefahr für Leib oder Leben der Frau, wenn er auf die Frau losgeht? Kommt die Schusswaffe vielleicht nicht zum Einsatz? Das sind lauter so Dinge, die laufen im Sekundenbereich ab. Und es hat sich Gott sei Dank hier, konnte alles relativ schnell deeskaliert werden. Der Mann war wahrscheinlich selber so überrascht von uns, dass wir eingetroffen sind, dass es dann bei der weiteren Bearbeitung, sage ich, kein großes Problem gegeben habe. Aber ich habe mir danach, und zwar über viele, viele Jahre, immer wieder die Frage gestellt, was wäre vielleicht aus mir selbst geworden, wenn die Situation anders abgelaufen wäre. Ja, wenn ich vielleicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hätte oder hätte müssen, wenn er auf mich losgegangen wäre mit dem Messer. Diese Frage, die bleibt im Kopf einfach bestehen, die bleibt hängen. Ja, und die vergessen Sie auch so schnell nicht.
Ja, das glaube ich. Haben Sie eigentlich schon mal, Sie haben noch kein Buch geschrieben, ne? Haben Sie mal überlegt, mal ein Buch zu schreiben? Weil das sind ja so viele spannende Sachen, die Sie in Ihrem Leben erlebt haben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das würde doch, haben Sie nie
darüber nachgedacht? Habe ich mir bisher noch überhaupt keinen Gedanken gemacht, ja. Überhaupt keinen. Ja, weil ich gesagt habe, wenn einmal die aktive Zeit vorbei ist, ja, dann möchte ich meinen Ruhestand, wie es so schön heißt, auch irgendwo genießen und möchte also vielleicht mit diesen Dingen weniger oder gar nicht mal konfrontiert werden, wenn es ist. Und deshalb habe ich mir da noch nie Gedanken darüber gemacht.
Dann haben Sie ja nach 30 Jahren, ne, haben Sie dann ja Aktenzeichen XY verlassen und gesagt, meine letzte Sendung, ich bin raus. Wie war das für Sie? War das eine einfache Entscheidung? Weil das war ja schon dann auch etwas Prägendes, was Sie schon sehr, sehr lange in Ihrem Leben gemacht haben, ne?
Ja, man muss das Ganze vielleicht ein bisschen teilen. Und zwar diesen Part mit der Schlussabfrage, den ich ja von 2002, 2003 an bis eben 2023 im November gemacht habe. Da war es immer so, dass ich irgendwann einmal für mich selber auch zu dem Ergebnis und dem Schluss gekommen bin, es muss, bevor es dein 70. Lebensjahr erreicht, muss das beendet sein. Es gibt junge Kolleginnen und Kollegen, die können das weiterführen und müssen das auch weiterführen. Und deshalb war das für mich immer so ein Ziel, dass ich gesagt habe, spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du raus sein musst. An sich habe ich ja selber überlegt oder gedacht, dass ich mit meine aktive Laufbahn 2017 beendet habe, dass dann schon auch mit diesem Part Schluss ist. Aber man hat mich dann nochmal gefragt und gebeten, und ob ich denn das nicht doch noch ein paar Jahre weiterführen möchte. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Mir hat es ja auch Spaß gemacht. Spaß in Anführungsstrichen jetzt, weil es geht ja hier um Straftaten, die man also bearbeitet. Aber mir hat Spaß gemacht und deshalb habe ich das auch gerne weitergemacht. Und das andere war einfach irgendwo der Zeitpunkt, dass du sagst, von der Bühne musst du runter, bevor es zu spät ist. Ja, es darf nicht der Eindruck entstehen, man muss dich runtertragen, sondern es muss vorher vorbei sein. Und es ist ja auch noch nicht ganz beendet, weil ich bin ja auch nach wie vor, das habe ich ja damals auch so weit gesagt, dass ich also 3-4 Mal im Jahr bei Sendungen mit dabei bin und den Kollegen auch dann am Hinweistelefon helfe. Und danach gibt's auch einiges zu tun, was noch übrig bleibt nach der Sendung. Ja, und das macht mir nach wie vor irgendwo Spaß und ich bin also damit auch nicht ganz aus diesem Geschehen draußen.
Und gucken Sie jetzt noch privat Aktenzeichen XY? Also sind Sie auch noch Zuschauer und gucken sich die Sendung an?
Durchaus. Zwar nicht mehr in der Regelmäßigkeit, ja, weil man muss sich ja mal auf der anderen Seite vorstellen, es waren 14 Sendungen, 15 Sendungen im Jahr. Damit waren es auch 14, 15 Wochen im Jahr. Die waren mehr oder weniger aufgrund der Sendung waren einfach blockiert, weil war für mich klar, wenn ich nicht irgendwo aus krankheitsbedingt ausfälle, dann bin ich bei der Sendung mit dabei. Und deshalb waren diese Termine immer blockiert, ob das einen Urlaub anbetroffen hat oder Einladungen oder sonstiges gewesen ist. Es war ein No-Go, wenn die Sendung war, dann war ich auch dabei und habe geschaut, dass er das machen kann. So, und deshalb ist es natürlich jetzt so, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Zeit habe, schaue ich natürlich auch in die Sendung rein, schaue mir das Ganze an. Wenn es aber irgendeinen anderen Termin geben sollte, den man also vorher vielleicht einmal auf die Seite gelegt hat, dann nehme ich auch diese Termine jetzt wahr.
Es gibt ja inzwischen natürlich auch ausgelost durch Aktenzeichen XY, was ja immer noch hervorragende Quoten macht. Also es ist jedes Mal immer, läuft immer super gut. Gibt es gerade so ganz viele True Crime Podcasts? Also das erlebt gerade so, finde ich, ein neues Hoch. Sind Sie an sowas auch immer interessiert? Hören Sie so Podcast True Crime oder ist das jetzt, haben Sie gesagt, nee, komplett abgeschlossen, das ist nicht mehr meine Welt?
Also höre ich mir eigentlich nicht an. Ja, hin und wieder mal vielleicht, wenn also Rudi Czerny mit, Frau Neumeier heißt, wenn also der Podcast einmal ist und ich habe gerade Zeit und habe gerade Lust und Liebe und es interessiert mich vielleicht, ja, weil ich den Fall auch eventuell noch kenne oder irgendwo im Kopf habe, dann höre ich mir das an, aber ansonsten ist oder sind solche Dinge für mich außen vor. Es gibt andere Sachen, wo ich viel lieber mache, wo ich viel mehr Interesse habe, als diese Dinge momentan auch noch mir anzuhören.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil man kennt Sie ja als LKA-Beamter oder man kennt Sie von Aktenzeichen XY, aber was machen Sie denn sonst privat? Was sind so Ihre Hobbys? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Das würde mich auch sehr interessieren.
Ach, mir wird's ganz sicher oder ist ganz sicher noch nicht langweilig geworden und es wird mir auch mit Sicherheit nicht langweilig werden. Zum einen einmal 3 Enkelkinder, ja, die Älteste wird heute sogar 17 Jahre alt. Ja, der Kleinste ist also jetzt 2,5. Ja, dann habe ich einen riesen oder sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis. Das heißt, es ist immer was los, es ist immer was geboten. Entweder man fährt einmal miteinander Rad. Radfahren ist sowieso eines meiner Lieblingsthemen. Bin also im Jahr bestimmt um die ca. 3000 oder vielleicht sogar mehr Kilometer mit dem Mountainbike unterwegs. Ja, wie gesagt, großer Freundeskreis, großer Bekanntenkreis, da rührt sich also immer was. Urlaube, Südtirol, heuer Kroatien, ja, irgendwann einmal im Frühjahr immer mal nach Franken für eine Woche. Ja, und dann habe ich noch auch zwei Hobbys. Deshalb kenne ich auch Köln ganz gut. Eishockey-Fan, natürlich, wenn man in Ingolstadt ist, dann ist der ERC Ingolstadt halt hier das Thema. Aber es gab ja schon genügend hier schöne und spannende und heiße Duelle mit den Kölner Haien. Ja, und deshalb, wie gesagt, bin ich auch des Öfteren einmal, wenn dann Ingolstadt hier in Köln spielt, bin ich auch einmal hier und schauen wir das Spiel an und dann verbringen wir vielleicht noch am Abend irgendwo in der Kölner Altstadt oder so. Also daneben kommt dann noch der Fußball mit hinzu, wo ich regelmäßig schaue, dass ich im Stadion bin, wenn es also irgendwas Interessantes gibt. Also mir wird nicht langweilig.
Haben Sie einen ausgelastet. Bin beim Fußball, ein Lieblingsverein?
Ja, was heißt ein Lieblingsverein? Wenn man in Bayern lebt, es gibt ja bloß ein paar Möglichkeiten und irgendwann einmal als Kind schon und als Jugendlicher hat es mich einfach zu den Bayern verschlagen, sage ich jetzt einmal. Wobei das nicht heißt, dass ich nur die Bayern anschaue. Also interessiere mich auch für die anderen Vereine, nicht bloß jetzt die bayerischen Vereine, auch wenn es um die Bundesliga geht oder um die zweite Liga geht, gibt es ja genügend Traditionsvereine, da wo man auch immer dran ist und das Ganze interessant oder interessiert verfolgt dann, was sich da gerade aktuell tut.
Aber auch so richtig so, sind Sie auch so, also gucken Sie nur Bundesliga oder sind auch so Champions League oder so, sind Sie da so richtig auch so bei internationalen
Sachen? Ja, also wenn es um die Bayern geht, dann bin ich auch bei der Champions League, aber nur bei Heimspielen dabei, ja, also Auswärtsfahrten. Das hat sich erledigt.
Gibt es auch so konkrete Pläne für die nächsten Jahre? Haben Sie schon so, wo Sie sagen, ah, das ist nochmal so irgendwie, das habe ich mir nochmal vorgenommen, das auf jeden Fall zu machen oder so? Gibt es so konkrete Pläne?
Also der wichtigste Plan wäre, aber da gibt es leider keinen Plan dafür, dass man natürlich selber fit bleibt, dass man gesund bleibt. Ja, und wenn das der Fall sein sollte, dann glaube ich, ergibt sich alles andere von selbst. Es gibt also jetzt keine konkreten Planungen, wo ich sage, das möchte noch oder das muss unbedingt sein. Nein, da fällt uns, meiner Frau und mir, ja, oder mit den Kindern, Enkelkindern zusammen, da fällt bestimmt uns was ein, was wir vielleicht noch machen können, was wir noch nicht gemacht haben. Aber jetzt konkret habe ich da keine Vorstellung.
Herr Hettmer, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich, es war mir wirklich eine ganz große Ehre, dass Sie heute hier waren. Wie gesagt, für mich als großer XY-Fan geht gefühlt ein Traum in Erfüllung, dass ich Sie mal live hier sitzen habe. Ich fand den Einblick, den Sie uns gegeben haben, super spannend. Auch natürlich zu Ihrem Werdegang und welche Fälle Sie alle bearbeitet haben. Das war wirklich mega interessant. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, um hier hinzukommen. Und glaube auch für die Zuhörenden wird da sehr viel Mehrwert dabei sein und gerade für die Aktenzeichen XY-Fans, die werden sich sehr, sehr darüber freuen, wenn sie von Ihnen diese ganzen Infos hören.
Ja, vielen Dank, sage ich von meiner Seite auch, war ein interessantes Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass das ein oder andere vielleicht auch für die Zuhörer jetzt dabei ist, was sie noch nicht wussten. Und ja, wenn das geklappt hat oder wenn das so rüberkommt, dann ist auch für mich sehr erfreulich das Ganze. Ich sage nochmal danke für die Einladung. Ja,
vielen Dank, ich habe zu danken. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, abonniert gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann, tschüss.